Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Nationalrat und Nationalmannschaft, zwei wichtige Schweizer Themen beschäftigen uns. Die stolzen zwei Dutzend. Nationaltrainer Köbi Kuhn gibt seine Meisterkicker bekannt. Häberli und Eckimann sind nicht dabei. Und rechts, Angst vor Überfremdung, links, Angst vor der Isolation. Die Frage der Personenfreizügigkeit spaltet den Nationalrat. Entschieden ist bislang noch nichts. Weiter dann, mehr Menschenrechte jetzt. Im Zeitalter der Terrorbekämpfung verlangt Amnesty International mehr Schutz für die Bürger. Und ja, keine Flutwelle jetzt. Chinas Regierung lässt 160.000 Menschen evakuieren. Über 67.000 Menschen sind bereits tot. Die Erde bebt ohne Ende. Das Tagesgespräch über China mit unserem Asienkorrespondenten Peter Achten um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Eva Gammeter.
Der Schweizer Fußballnationaltrainer Köbi Kuhn hat entschieden. Mario Eckimann und Thomas Häberli werden an der Euro 08 nicht dabei sein. Der Verteidiger und der Stürmer gehören damit nicht zu den 23 Spielern von Kuhns definitivem EM-Kader. Köbi Kuhn gab dies soeben in Lugano bekannt. Seine Entscheidung begründete Kuhn so.
Thomas Häberli ist zusätzlich zum Ausfall vom Kufo zu uns gestossen. Ich glaube, er hat von Anfang an gewusst, dass es nicht ein Aufgebot, nicht ein definitives Aufgebot für 23er-Listen ist. Aber es sind zwei grosse Sportsleute, die das akzeptiert haben.
Köbi Kuhn. Der Nationalrat diskutiert seit 4,5 Stunden das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der Europäischen Union. Es geht einerseits um die Weiterführung des Abkommens, andererseits um die Ausdehnung auf Rumänien und Bulgarien. Die EU hatte gestern bekräftigt, dass das Abkommen mit der Schweiz nur bei einer Ausdehnung weitergeführt werde. Zu reden gab in der Großen Kammer vor allem, ob es zur Zukunft der Freizügigkeit zwei getrennte Vorlagen oder nur einen Erlass geben soll. Die vorberatende Kommission des Nationalrats empfiehlt, wie der Bundesrat, getrennte Beschlüsse. Der Ständerat hat sich bereits für einen einzigen Erlass ausgesprochen. Entscheide sind noch keine gefallen. Die Staatsrechnung 2007 ist unter Dach. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat die Vorlage genehmigt. Dank guter Konjunktur und hoher Steuereinnahmen konnte ein Überschuss von 4,1 Milliarden Franken verbucht werden. Finanzminister Merz warnte jedoch vor dunkleren Wolken am Konjunkturhimmel und kommenden Mehrbelastungen im laufenden Jahr. Oppositionslos bewilligte der Ständerat zudem einen ersten Nachtrag zum Budget 2008 in Höhe von gut 225 Millionen Franken. Das Geld soll schwergewichtig der Armee zugutekommen. Die Schweiz soll sich an der europäischen Grenzschutzagentur Frontex beteiligen und auch Grenzwächter für Spezialeinsätze an der EU-Außengrenze zur Verfügung stellen, wenn dies gewünscht wird. Das hat der Ständerat einstimmig beschlossen. Die Grenzschutzagentur koordiniert die Zusammenarbeit der EU-Mitgliedstaaten beim Schutz der Außengrenze. Dazu unterstützt sie die einzelnen Länder etwa bei der Ausbildung von Grenzschutzbeamten oder bei der Organisation von gemeinsamen Rückführungsaktionen. Sollte die Schweiz der Agentur nicht beitreten, könnte die EU das Schengen-Dublin-Abkommen aussetzen oder kündigen. Für die Reformierten in der Deutschschweiz gibt es ab Freitag eine neue Zeitschrift. Sie heißt «Reformiert» und erscheint einmal im Monat. Die 4 Redaktionen des Kirchenboten Aargau, Graubünden und Zürich und die Sämann-Redaktion in Bern produzieren die Zeitung gemeinsam. In den Statuten haben sie sich der Unabhängigkeit verschrieben. Die Zeitschrift soll in einer Auflage von 700.000 Exemplaren erscheinen. Damit wird sie zu einer der wichtigsten evangelischen Publikationen der Schweiz. Die Schweizer Sammelplattform Glückskette hat im letzten Jahr 70 Millionen Franken an Hilfsgeldern ausgeschüttet. Wie aus ihrem Jahresbericht hervorgeht, wurden 215 Projekte in 42 Ländern unterstützt. An Spenden gingen bei der Glückskette gut 11 Millionen Franken ein. Bei der jüngsten Sammlung der Glückskette für die Opfer der Wirbelsturmkatastrophe in Burma kamen bis jetzt über 3 Millionen Franken zusammen. Spenden können weiterhin auf das Glückskette-Konto 10-15.000-6 einbezahlt werden mit dem Vermerk Burma. Die Straflosigkeit von Menschenrechtsverletzungen dürfe nicht länger toleriert werden, schreibt Amnesty International im neuesten Jahresbericht. Im 500-seitigen Bericht werden auch konkrete Forderungen erhoben. Von China wird die Garantie der Pressefreiheit verlangt, von den USA die Schließung des Gefangenenlagers Guantanamo, von Russland größere Toleranz gegenüber Andersdenkenden. Aber auch die Schweiz wird kritisiert. So hätten die SVP-Wahlplakate ein fremdenfeindliches Klima geschürt. Bei den starken Nachbeben in der chinesischen Provinz Sichuan sind gestern laut den Behörden rund 420.000 Gebäude eingestürzt. Dutzende von Menschen seien verletzt worden. Aus Angst vor Dammbrüchen sind im Erdbebengebiet inzwischen fast 160.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Durch die Erdbeben waren zahlreiche Erdrutsche ausgelöst worden, diese verstopften verschiedene Flussläufe. Dahinter bildeten sich zum Teil riesige Stauseen, die sich in Flutwellen zu ergießen drohen. Zwischen China und Taiwan hat das ranghöchste Politikertreffen seit 60 Jahren stattgefunden. Der chinesische Präsident Hu Jintao traf in Peking mit dem Chef der in Taiwan regierenden Kuomintang-Partei Wu Pusyung zusammen. China betrachtet Taiwan seit der Abspaltung 1949 als abtrünnige Provinz und strebt eine Vereinigung mit der Insel zu seinen Bedingungen an. Dies wird von Taiwan strikt abgelehnt. Allerdings zeichnet sich seit dem Amtsantritt des neuen taiwanischen Präsidenten Ma Ying-jeou eine Verbesserung der Beziehungen ab.
12.37 Uhr Mittagsinformationen im Rendezvous. Wir bleiben am Ball. Köbi Kuhns Auswahl steht fest. Wir fragen unsere Fußballexperten, versetzt sie Köbi Kuhns Entscheid in freudige Stimmung? Und auf Euro-Stimmungssuche sind wir heute auch auf Berns Straßen und Plätzen. Dann Ja zu Europa oder Nein zu Rumänen und Bulgaren, Stimmen aus der stundenlangen Personenfreizügigkeitsdebatte. Mehr Münzen für Milch. Die Milchbauern Europas drohen mit Boykott. Sorgen macht man sich im Libanon. Der Kompromisskandidat will nicht in die Regierung. Sorgen macht man sich bei Amnesty. Die Ungerechtigkeiten auf der Welt werden nicht kleiner, trotz UNO-Menschenrechtscharta. Und Sorgen macht man sich in China. Kaum sind die lebenden Verschütteten geborgen, brechen neue Häuser ein, Flutwellen drohen und Krankheiten. China, ein Land im Ausnahmezustand vor den Olympischen Spielen. Gast im Tagesgespräch um 13 Uhr ist deres Asien-Korrespondent Peter Achten. Jeder selbsternannte Stammtisch-Nationaltrainer wusste natürlich genau, wer auszusortieren wäre. Und in mancher Diskussion unter Stammtischexperten wurde so mancher Spielername genannt und wortreich begründet. Wirklich zu entscheiden hatte Köbi Kuhn. Jetzt hat er das 23-Mann-Kader benannt. Oder andersherum, er schickt den IB-Stürmer Thomas Häberli und den Karlsruher Verteidiger Mario Eckimann nach Hause. Freddy Hunkeler, warum ausgerechnet die beiden?
Ja, es würde natürlich für alle Kandidaten, die da in Frage kamen für diese Streichung, würde es Argumente für ihn oder auch gegen ihn geben. Von außen scheint das eher ein Entscheid zu sein, der im Geheimen für ihn gefallen ist. Er hat gesagt, Köbi Kuhn, es gebe Fakten dafür, warum diese beiden gestrichen würden. Er würde die in der Öffentlichkeit allerdings nicht nennen. Was Mario Eckimann betrifft, er gehörte zu den Kandidaten. Es kamen ja etwa 5 Spieler in Frage für diese Streichung. Eckimann hat eine überragende Saison gespielt mit Karlsruhe in der Bundesliga, in den letzten Spielen allerdings etwas nachgelassen, hat in der Nationalmannschaft die Leistungen aus dem Club eigentlich nie bestätigen können. Häberli wurde nachnominiert für KUFO, glänzt in der Schweizer Meisterschaft, eine tolle Saison gespielt, aber auch in der Nationalmannschaft auf diesem Niveau hier und da vielleicht auch etwas überfordert, hat zwar erst einen Länderspieleinsatz, aber Häberli gehört zu einer Gruppe von Stürmern und da wurden ihm die anderen halt einfach vorgezogen.
Und wie bewerten Sie in der DRS-Expertencrew diesen Entscheid? Also hat Köbi Kuhn das stärkstmögliche Team für die Euro 08 nun beisammen?
Da stellt sich schon eine gewisse Frage, vor allem bei den Verteidigern. Da sind Johan Tschuru bleibt dabei. Er war fast die ganze Saison verletzt, hat fast nie gespielt, kommt also mit gewissen Defiziten in dieser Mannschaft. Das gleiche gilt für Philipp Degen. Dasselbe gilt für Patrick Müller. Müller hat überhaupt keine Spielpraxis, praktisch ein Jahr nicht gespielt, wurde getestet gegen einen nicht besonders starken Gegner, gegen die Slowakei. Es ist fraglich, ob Müller überhaupt die Erwartungen erfüllen kann. Also er hat drei Fragezeichen in der Verteidigung, schickt einen Gesunden nach Hause. Da ist ganz bestimmt ein gewisses Risiko dabei.
Einschätzungen von Freddy Hunkeler von der DRS Sportredaktion. Und in 10 Tagen geht's los, dann bestreitet Kirby Kuhn mit seiner Mannschaft das Euro 08 Eröffnungsspiel in Basel. Da und in den anderen Host Cities laufen letzte Vorbereitungen, wird aufgebaut, eingerichtet und dekoriert. Und irgendwo, möchte man meinen, müsste auch die Euro-Stimmung zu finden sein. Oliver Washington war in der Berner Innenstadt auf der Suche danach.
Zwar flattern unterdessen in einigen Gassen der Berner Innenstadt die blauen Eurofahnen und hier und da sieht man in Schaufenstern Fußballleibchen, Nationalfahnen oder auch Mützen mit dem Schweizer Kreuz, aber viel ist es nicht, was auf die Euro hinweist und das irritiert.
Also mir denkt irgendwie, merkt gar nicht, was EM wird hier in nächster Zeit, ausser da die paar Plakätchen, die rumhängen, aber die Euphorie kommt vielleicht noch, wenn die Holländer da sind. Gehen ein bisschen mehr ab als die Schweizer.
Euphorisch sind die Bernerinnen und Berner wahrlich noch nicht. Der eine oder andere aber spürt mindestens so etwas wie Vorfreude. Zum Beispiel dieser Kellner eines Restaurants in der Berner Innenstadt.
Ich freue mich sehr, ja. Weil ich gerne Fußball habe und ich gerne ein Fest habe in der Schweiz. Ich habe das Gefühl, das wird gut. Dann fängt die Schweiz auch ein bisschen zusammen, wenn so ein Anlass ist.
Selbstverständlich werden sie spezielle Menüs auftischen während der Euro, von morgens bis abends, um die Wünsche der Fangruppen jederzeit befriedigen zu können. Hauptsache aber sei, dass die Schweiz bei solchen Anlässen ein wenig zusammenfinde.
Die Schweizer haben Mühe, zusammenzustehen und mal wirklich Emotionen zu zeigen und jeder, mit jedem Jubel und besättigen Anlässen. Ja, passiert es nicht mehr manchmal. Das finde ich gut.
Wo aber ist die Euro-Stimmung jetzt, 10 Tage bevor es losgeht? Man erinnere sich an die Zeit vor 2 Jahren, als sich die Brasilianer am Vierwaldstättersee auf die Weltmeisterschaft in Deutschland vorbereiteten. Das war ein Happening. Und jetzt, da in der Schweiz eine Europameisterschaft stattfindet, nicht viel mehr als ein laues Lüftchen. Warum?
Vielleicht ist es eben zu fest das Thema gewesen. Das sind die jetzt so ein bisschen, hat die Leute ein bisschen abgestumpft.
Und sein Kollege gibt auch der UEFA eine gewisse Schuld.
Die UEFA hat es ein bisschen verspielt mit vielen Leuten, habe ich das Gefühl. Zum Beispiel, als sie Freiwillige suchen und selber riesen Gewinne einfahren. Und ich muss sagen, ja, von der Kostenverteilung her ist es vielleicht nicht alles so optimal.
Aber wie gesagt, es gibt sie auch, die Schweizerinnen und Schweizer, die sich freuen. Dies vor allem auch, weil ausländische Fangruppen in die Schweiz kommen werden.
Dass Holländer kommen und es kommt noch Rumänien, glaube ich, Italien, mal auf das freuen wir schon. Einfach ein Fußballfest, hoffentlich. Es ist einfach schade, dass man so viel muss zahlen für die Sicherheit.
Bleibt noch eine Frage. Wie wird die Schweizer Mannschaft abschneiden?
Vorrunde draus. Es wird nichts.
Schweiz Vorrunde draus, die Spanier leider auch nicht viel weiter und die Deutschen als Favorit.
Das Geschäft gilt als das wichtigste Thema, mit dem sich National- und Ständerat in ihrer jetzigen Amtsperiode auseinandersetzen müssen, die Personenfreizügigkeit mit der EU. Dabei stellen sich 2 Fragen. Erstens, wird die bisherige Personenfreizügigkeit mit der EU verlängert? Und zweitens, soll die Personenfreizügigkeit auf die 2 neuen EU-Mitglieder Bulgarien und Rumänien ausgedehnt werden? Gestritten wird jetzt erst einmal darüber, ob die 2 Fragen vom Volk in einer Vorlage oder getrennt beantwortet werden sollen. Die Debatte im Nationalrat verfolgt Dieter Kohler.
Wenn im Parlament wie heute Morgen von der EU die Rede ist oder im Speziellen von der Personenfreizügigkeit, dann sprechen die einen von Chancen und die anderen von Gefahren. Hans-Jürg Fehr, SP Schaffhausen, gehört zu Ersteren.
Wenn wir mit der EU einen Pakt abschließen, ist es nicht der Pakt mit dem Teufel. Natürlich hat die Europäische Union Mängel, das ist uns allen bekannt. aber sie hat viel mehr Qualitäten und Stärken.
Namenskollege Hans Fehr, er allerdings von der SVP, sieht es ganz anders. Er befürchtet Masseneinwanderungen aus Bulgarien und Rumänien.
Meine Damen und Herren, da könnte etwas auf uns zukommen und dann sind Sie dem ausgeliefert.
Parteikollegin Andrea Geisbühler, SVP Bern, wurde noch deutlicher.
Die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen der Schweiz einerseits und Bulgarien und Rumänien andererseits werden selbst im besten Fall für Rumänien und Bulgarien noch viele Jahrzehnte lang enorm groß bleiben. Und damit werden Tausende von Rumänen und Bulgaren in unserem Land Arbeit suchen, sobald die Übergangsfristen dahinfallen. Diese Entwicklung dürfen wir unserem Land und den kommenden Generationen nicht zumuten.
Keine Personenfreizügigkeit mit armen osteuropäischen Ländern und Vorsicht vor Romas, die in die Schweiz kommen wollen, so die ablehnende Haltung der SVP, was von links-grün über die CVP bis zur FDP auf heftigsten Widerspruch stieß. Die Personenfreizügigkeit sei eine Erfolgsgeschichte, wurde mehrfach gesagt. Masseneinwanderungen hätten nie stattgefunden. In diesem Sinne nahm auch Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf Stellung.
Der Bundesrat, geschätzte Damen und Herren, ist überzeugt, dass sowohl die Weiterführung als auch die Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf Bulgarien und Rumänien für den Wirtschaftsstandort Schweiz und die Schweizer Europapolitik insgesamt von größter Bedeutung sind.
CVP-Nationalrätin Kathi Rickl in Zürich verwehrte sich dagegen, rumänische Roma nun zu Sündenböcken zu machen.
Wer die Rumänen mit den Roma gleichsetzt, betreibt bewusst Demagogie.
Der Zürcher Sozialdemokrat Mario Fehr, also noch jemand mit Familiennamen Fehr, er fand sogar noch Zeit, das Thema mit einem Spruch aufzulockern. Die Rumänen würden tatsächlich kommen, und zwar auch schon bald, nämlich übernächste Woche an der Euro 08.
Die rumänische Fußballnationalmannschaft wird von Tausenden ihrer Fans in die Schweiz begleitet werden. Sie seien herzlich willkommen in diesem Land.
Die Debatte ist derzeit noch im Gange. Alle Anträge der SVP, erst gar nicht auf das Geschäft einzutreten, wurden abgelehnt. Ebenso wie der SVP-Antrag, die Ausweitung der Personenfreizügigkeit mit dem Steuerdossier zu verknüpfen. Hier folgt dann aber am Schluss in der Frage der Personenfreizügigkeit noch eine Schlussabstimmung. Noch nicht entschieden ist die Frage, ob die zwei Themen zusammengefasst werden oder nicht. SVP-Nationalrat Christoph Mörgerli redete seinen politischen Gegnern noch einmal ins Gewissen.
Wenn die Linke dieses Rates zusammen mit der Ständeratsmehrheit eine Verknüpfung zweier unterschiedlicher Vorlagen fordert, ist dies Betrug an unserem Souverän.
Verschiedene Redner und Rednerinnen kündigten an, dass sie sich in dieser Frage nicht an die Fraktionsmeinung halten werden, weshalb der Ausgang offen ist, mit kleinem Vorteil für all jene, die ein getrenntes Vorgehen wünschen.
Milch, die im Schweinetrog oder gar im Gülleloch landet, statt bei den Milchverarbeitern, das ist kein schönes Bild. Aber offenbar geschieht das derzeit. Hier in der Schweiz, in Deutschland, in den Niederlanden. Der Lieferboykott ist ein Protest gegen immer noch zu tiefe Preise. Priscilla Imboden, Sie sind Wirtschaftsredaktorin. Die Nachfrage nach Milch ist ja am Steigen, auch international. Der Milchpreis ist bereits am Steigen. Warum wollen die Bauern jetzt noch höhere Preise?
Ja, tatsächlich mag das auf ersten Blick erstaunen, denn die Milchpreise sind im letzten Jahr europaweit gestiegen. Auch die Schweizer Milchbauern haben erstmals seit Jahren eine Erhöhung des Milchpreises durchsetzen können, nämlich um 6 Rappen pro Kilogramm Milch. Der Milchpreis liegt jetzt im Schnitt auf 75 Rappen pro Kilo. Aber seither sind die Produktionskosten gestiegen, das heißt, der Diesel für die Traktoren ist teurer geworden, das Futtermittel ist teurer geworden und der Dünger ist ebenfalls teurer geworden. Zudem besteht im Moment aus saisonalen Gründen eine Ausweitung des Angebotes, das heißt, die Kühe, die geben relativ viel Milch im Frühling und deshalb sind die Preise auch leicht unter Druck gekommen.
Und trotzdem ist der Boykott nicht flächendeckend. Weshalb machen denn nicht alle mit?
Der Boykott ist von der bäuerlichen Interessengemeinschaft für Marktkampf organisiert worden. Das ist eine relativ radikale Bauernorganisation. Die Forderungen dieser Organisation werden zwar vom Dachverband der Schweizer Milchproduzenten unterstützt, aber nicht die Kampfmittel. Also die Schweizer Milchproduzenten, die setzen eher auf Verhandlungen, um den Milchpreis zu heben. Sie haben auch Angst um den Imageschaden für die Milchbauern, wenn sie eben die Milch wegschütten in Zeiten, in denen in anderen Teilen der Welt eine Hungerkrise herrscht.
In der Schweiz sind demnach nicht so viele Bauern am Milchboykott beteiligt. Lässt sich denn schon sagen, wie sich der Boykott auswirken wird? Also sind irgendwann unsere Milchregale leer?
Das ist noch zu früh zu sagen, aber es ist eher unwahrscheinlich. Unsere Kollegen aus den Regionen berichten nur von einzelnen Boykotten hier in der Schweiz. Auch die Verteiler wie Emmy melden, dass der Milchboykott bisher noch keine spürbaren Auswirkungen gezeigt hat. Anders sieht es aus im Ausland. In Süddeutschland berichtet man von Lieferausfällen von bis zu 50%. Und dort rechnen Molkereien damit, dass es lokal zu einer Verknappung an Frischmilch kommt, wenn die Bauern dieses Ausmaß quasi eine Woche lang durchhalten können. In der Schweiz ist das eher unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, wie wenig bisher am Boykott teilgenommen haben.
Das waren Einschätzungen zum Milchlieferboykott von Priscilla Imboden. Im Libanon wird in diesen Tagen viel von einem Neuanfang gesprochen. Die Wahl von Michel Suleiman zum neuen Präsidenten hat Hoffnungen geweckt. Aber jetzt droht möglicherweise schon der erste Rückschlag. Neuer Ministerpräsident soll der Alte werden, vor Signora. Diesen Vorschlag unterbreitet das bisherige Regierungslager, das auch die Parlamentsmehrheit, heute Präsident Suleiman. Die Ernennung dürfte am Nachmittag erfolgen, bevor das Parlament Signora das Vertrauen aussprechen muss. Ein Schritt, der viele neue Fragen aufwirft. Aus Beirut, Irin Meyer.
Der neue Präsident Michel Suleiman hatte den Amtseid noch nicht abgelegt. Da verbreitete Fouad Sanjoura schon in vielen Zeitungsinterviews die Botschaft, er habe genug. Nein, danke, er wolle kein zweites Mal Ministerpräsident dieses Landes sein. Und viele Libanesen, nicht nur die der Opposition zugeneigten, atmeten hörbar auf. Sie haben auch genug von Fouad Sanjoura. In seiner Regierungszeit, die ein paar Monate nach dem Mord am früheren Premier Rafik Hariri 2005 begann, fallen wenige Momente, an die die Libanesen gerne zurückdenken. Der Zustand des Landes unter Sanjoura lässt sich am eindrücklichsten an den Emigrationsstatistiken ablesen, Rekordzahlen. Die junge, gebildete Generation verließ das Land in Scharen. Natürlich auch wegen Krieg und Krise, aber der Premierminister hat seinen Anteil an der Situation und seine Verantwortung dafür. Und nun soll er doch bleiben, jetzt ausgerechnet, wo das Land eine neue Seite aufschlagen möchte, wo von Dialog und Versöhnung die Rede ist. In der Konstellation mit Sanjoura an der Spitze der Einheitsregierung, in der die Opposition Vetostärke hat, wird das ausgesprochen schwierig, wenn nicht unmöglich. Die gegenseitige Ablehnung ist groß. Auf einem Tiefpunkt angelangt war das Verhältnis zwischen Sanjoura und der Hisbollah im Krieg mit Israel vor 2 Jahren. Es verbesserte sich danach nicht mehr. Seit seinen umstrittenen Entscheiden am 6. Mai gegen das Kommunikationsnetz der Hisbollah und den Sicherheitschef des Flughafens, die dann zum militärischen Coup der Hisbollah führten, ist die Beziehung eisig. Die ganze Opposition, auch Christenführer Michel Aoun, reagiert denn heute verärgert. Sie versteht diesen Schritt als Herausforderung und Trotzreaktion an ihre Adresse. Sie hatte sich abgefunden mit der Idee, Saad Hariri würde der gemeinsamen Regierung vorstehen. Auch mit ihm wären die fundamentalen Differenzen geblieben, aber es wäre ein neuer Anfang gewesen und aus Sicht der Hisbollah von vielen Sunniten als versöhnliches Zeichen zwischen den beiden Lagern gewertet worden. Nun stehen die Zeichen wieder auf Konfrontation. Es dürfte eine mühsame Regierungsbildung und Streit um die Schlüsselministerien geben und keine Garantie für einen ruhigen Sommer. Saad Hariri wollte das Amt vermutlich nicht, weil die Amtszeit nur bis zu den Neuwahlen in einem Jahr dauert. Ausschlag für Sanjoura aber hat offenbar der Druck aus Washington gegeben. Die amerikanische Regierung beharrt auf dem bisherigen Premier. Die von der Regierung Bush so sehr gestützte Regierung Sanjoura hat vor 2 Wochen eine demütigende Niederlage erlitten durch die Hisbollah. Das war auch ein Schlag ins Gesicht der Regierung Bush, aber es darf nicht so aussehen. Ausbaden dürfen dies die Libanesen und der neue Präsident.
Die Regierungsverantwortlichen weltweit sollen über Menschenrechte nicht immer nur schöne Worte verlieren. Sie sollen endlich Taten folgen lassen. Das fordert die Menschenrechtsorganisation Amnesty International, 60 Jahre nachdem die UNO die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte angenommen hat. Robert Stähli.
Auf den ersten Blick steht es nicht schlecht um die Menschenrechte. Viele Staaten haben sie in der Verfassung verankert und in Genf hat sich der UNO-Menschenrechtsrat installiert. Doch dieser erste Blick ist trügerisch. 60 Jahre nach der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in der UNO würden in rund 80 Staaten Menschen weiterhin gefoltert und misshandelt, schreibt Amnesty International im neuesten Jahresbericht. Es sei höchste Zeit, diese Straflosigkeit von Menschenrechtsverletzungen nicht mehr länger zu tolerieren und die Staaten daran zu erinnern, ihr vor 60 Jahren gemachtes Versprechen endlich einzulösen, fordert Amnesty-Generalsekretärin Irene Khan.
This is the 60th anniversary year of the Universal Declaration of Human Rights. It's about time that they committed themselves afresh to living up to the promises that they made in 1948.
Als die Weltgemeinschaft vor 60 Jahren die Menschenrechte verabschiedete, habe es einen gemeinsamen Willen dazu gegeben. Heute fehle dieser bei den damaligen Supermächten, stellt Daniel Graf, Pressesprecher der Schweizer Sektion von Amnesty International, fest.
Die alten Supermächte haben die Menschenrechte aus den Augen verloren. Das gilt besonders für die USA, beispielsweise mit dem illegalen Gefangenenlager Guantanamo oder der Folterung von Häftlingen hat die USA heute viel an Glaubwürdigkeit verloren.
Menschenrechte sind nach den Worten von Amnesty-Sprecher Daniel Graf in der globalisierten Welt und in Zeiten des Kampfs gegen den Terror zu etwas Trennendem geworden.
Wir müssen heute leider feststellen, dass eine gemeinsame Vision aller Staaten fehlt. Die Menschenrechte sind für viele etwas Trennendes geworden. Ein Grund dafür ist die Verletzung der Menschenrechte im Krieg gegen den Terror, der die Welt in einen westlichen Teil und in einen nicht-westlichen Teil gespalten hat. Und darum braucht es vermutlich einen neuen Anlauf der internationalen Staatengemeinschaft, um den Menschenrechten weltweit zum Durchbruch zu verhelfen.
Amnesty-Generalsekretärin Irene Khan fordert die mächtigsten Staaten der Welt deshalb auf, einen neuen Anlauf zu nehmen und mit gutem Beispiel voranzugehen. Sie setzt dabei große Hoffnungen in den politischen Machtwechsel in den USA und in Russland.
In November 2008 there will be a new president in the United States.
Amnesty hofft, dass der neue US-Präsident das Gefangenenlager von Guantanamo schließt, dass der neue russische Präsident Medvedev gegenüber politisch Andersdenkenden größere Toleranz zeigt und die chinesische Führung im Jahr der Olympischen Sommerspiele mehr Presse- und Meinungsfreiheit gewährt.
In 700.000 Briefkästen in der deutschen Schweiz liegt dieser Tage eine neue Zeitung. Reformiert heißt sie und sie ist das Nachfolgeprodukt der Kirchenboten von Zürich, Aargau, Graubünden und Bern. Die neue Zeitung will neue Leserinnen und Leser ansprechen, auch solche, die zur Kirche keine Beziehung haben. Medienredaktor Klaus Bonanomi.
In der Flut von Gratisblättern, die einem ungefragt in die Hand gedrückt oder in den Briefkasten gesteckt werden, muss man mehr bieten, wenn man auffallen und gelesen werden will. Johannes Josi vom Trägerverein der neuen Monatspublikation Reformiert sagt es so.
Hier in dieser Zeitung werden Themen aufgegriffen, die sonst oft nicht zur Sprache kommen, auch in einer Breite, die sonst nicht üblich ist. Deshalb auch das große Format, es ist nicht Kurzfutter,
sondern Lesestoff für Menschen, die sich für religiöse, ethische oder gesellschaftliche Fragen interessieren. So gibt es jeweils ein vierseitiges Dossier zu einem Thema. In der ersten Nummer wird etwa die Frage gestellt, weiß Gott warum? Einfache Antworten werden dabei nicht geboten. Man wolle Denkanstöße liefern, anstatt ex cathedra die eine Wahrheit zu verkünden. Auch mal provozieren, anstatt zu langweilen. Das Geschehen in Gesellschaft und Kirche von mehreren Seiten beobachten, anstatt der Lautsprecher der Kirchenführung zu sein, sagt Redaktorin Rita Jost.
Wir haben uns deshalb auch ein Redaktionsstatut geben lassen, das diese Unabhängigkeit sichert. Und wir sind fest überzeugt, dass das Kirchenvolk auch diese Unabhängigkeit wünscht, weil eine unabhängig kritische Sicht auf die Kirche kann der Kirche nur nützen, kann nur in ihrem Interesse sein.
Unter Kirchenvolk verstehe man Fromme wie Freigeister, Aktivmitglieder wie Zugewandte, so Johannes Josi.
Wir sind davon überzeugt, dass Kirche viel mehr ist als nur die Leute, die am Sonntagmorgen in den Gottesdienst kommen. Die sind ganz wichtig, die bilden einen Kern der Gemeinde, aber die anderen gehören genauso dazu.
kirchennahe und kirchenferne Kreise ansprechen, offen aber nicht beliebig sein, über die Kirchgemeinde und die Kirche in der Welt berichten, ein schwieriger Spagat, ein spannendes Experiment, das sich Reformiert vorgenommen hat.
Klaus Bananomi über das reformierte Blatt der Reformierten.